Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist der liebe Alex Siegmund in meinem Podcast zu Gast. Alex ist einer der beiden Gründer von den Performance-Sockenmarke in Silence und ein alter und guter Bekannter, der mich noch aus meinen rasenden Zeiten als rasende Reporterin kennt. Und heute ist er hier im Podcast, weil, wie eigentlich jeder von uns, eine Geschichte zu erzählen hat, die nicht immer nur von Erfolg geprägt ist. Wobei Erfolg sehr objektiv oder aber auch subjektiv betrachtet werden kann und dann zwei völlig andere Bewertungsmaßstäbe mit einbezieht. Es sind nämlich immer die Hintergründe, die den Erfolg, den Moment zu etwas Besonderem machen und den andere nicht immer gleichermaßen nachvollziehen können. Meine Geschichte, deine Geschichte. Aber jede Geschichte kann auf ihre Weise den anderen inspirieren und vor allem dazu ermutigen, dran zu bleiben und sein persönliches Mehr aus dem Leben zu machen, trotz der alltäglichen Schwankungen, also den Höhen und Tiefen. Aber keiner hat gesagt, dass es leicht wird, aber schön sein kann und auch schön werden kann. Deshalb bin ich super glücklich und freue mich, dass Alex heute hier im Podcast zu Gast ist und uns in seine Geschichte mitnimmt. Deshalb, lieber Alex, herzlich willkommen im Podcast Kopfknurren.
Dankeschön, Ramona. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber meine ZuhörerInnen noch nicht. Von daher, stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal vor. Was ist Alex so für ein Mensch?
Ja, ich bin Alex Siegmund, die Triathleten, wenn es denn ZuhörerInnen davon gibt, kennen mich wahrscheinlich sogar mehr mittlerweile unter Sockensiegi als unter meinem richtigen Namen. Ich bin leidenschaftlicher Age-Group-Triathlet, bin Unternehmensgründer, habe da ein Unternehmen gegründet in Silence vor jetzt knapp 6 Jahren. Entwickeln, produzieren und vertreiben dann Sportsocken, daher dann auch der Spitzname Sockensiegi. Bin mittlerweile verlobt, bin Hundepapa und Familienmensch. Ja, das ist, würde ich sagen, das, was mich so ausmacht, wie ich mich sehe.
Ja, so drei Säulen, ne, mit Beruf, Sport, Familie, aber es ist natürlich auch sehr viel, was du unter einen Hut bekommen kannst. Musst und auch möchtest. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die erste auch Herausforderung, die auch jeder, glaube ich, kennt, wie man seine Prioritäten setzt. Aber was würdest du sagen andere über dich, die dich kennen, und in welchen Punkten würdest du ihnen widersprechen?
Andere Leute würden wahrscheinlich sagen, ich bin immer der selbstbewusste, selbstsichere, organisierte, geradlinige, erfolgreiche Unternehmer und Leistungssportler. Ich glaube, das ist so durch unsere Instagram-Welt und so, hat man halt schnell irgendwie seinen Ruf weg. Mhm. Und ich glaube, dass es vor allem die zwei Säulen sind. Wenn du jetzt von drei sprichst, dann sind es, glaube ich, eher die Beruf und Sport, die nach außen gesehen werden und bewertet werden. Was ja auch okay ist, was ich zu teilen ja auch so unterstreichen würde, also zu teilen, nur nicht ganz natürlich, und wo ich natürlich auch einen gewissen Stolz in mir habe, dass ich so gesehen werde und nicht als der völlig verplante, erfolgslose Haiopai, jetzt mal ganz, ganz blöd runtergebrochen.
Ja, es ist ja auch immer so, wie man wirkt, aber auch, es wird ja auch an Taten gemessen, und du hast ja was vorzuweisen, und das, glaube ich, kann nicht unbedingt, oder kann nicht jeder, beziehungsweise gehört einiges zu, um das auch so zu realisieren zu können, wie du und Max das gemacht habt. Deshalb vielleicht mal da hinzukommen. Ihr habt eine eigene Firma gegründet, wie schon gesagt, in Silence. Wie viel gehört dazu, das wirklich auch in die Tat umzusetzen? War dir von Anfang an bewusst, was da auf dich zukommt, oder was hat dich überrascht? Nimm uns da mal so mit.
Ja, also erstmal möchte ich Pavel nicht unterschlagen, als dritter Gründer quasi. Nicht, dass dem hier Unrecht
Nein, das wollen wir nicht.
Getan wird. Ja, alles gut. Es ist, nach außen hin ist es auch viel Max und ich einfach durch die Geschichte. Wir waren damals oder sind es immer noch beste Kumpels. Damals aber noch haben wir sogar noch zusammen gewohnt. Das tun wir jetzt nicht mehr. Und wir hatten damals die initiale Idee, der Drive, das muss man auch sagen. Also die Idee kam vielleicht mehr von mir oder dieser Need, den ich gesehen habe. Dann wirklich der Drive, daraus ein Unternehmen zu machen, der kam von Max. Das ist bis heute eigentlich auch so geblieben. Also der Freigeist und kreative Typ auf der einen Seite, also in dem Fall dann ich, und der Macher und dann letztendlich mehr vielleicht so diese BWL-Schiene, das ist dann Max. Und wir haben uns dann, als es konkret wurde, als wir schon mal mit den ersten Produzenten gesprochen haben, als wir uns überhaupt mal mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wie setzt man überhaupt einen Shop auf, wie funktioniert das, dass das, was dann hoffentlich mal als Bestellung bei uns eingehen sollte, dass das überhaupt verschickt wird und in den Versand geht und beim Kunden dann letztendlich ankommt. Und als das konkreter wurde, da hatten wir dann nach einem Designer gesucht und sind auf Pavel getroffen. Von daher, Pavel kam so ein bisschen später mit dazu, ist aber im Gründungsteam, das vielleicht so zur Einordnung. Und ja, das Ganze hat schon echt eine krasse Wendung genommen, weil das bei mir, also wir haben alle irgendwie dran gedacht und dran geglaubt, dass es da eine Nische gibt in dem Markt. Wir hätten aber nie gedacht, dass wir das zu dritt Vollzeit irgendwann mal ausüben können. Jetzt sind wir mittlerweile 9 Mitarbeiter und wachsend. Und da damit einhergehend sind natürlich auch ganz andere Themen auf einmal aufgekommen. Ich habe Max damals gesagt, als er mich gefragt hatte, ob wir das denn dann angehen wollen. Damals war ich noch selbstständig und habe viel als Eventmoderator gearbeitet, hat so ein paar Marketingaufträge für unterschiedliche Firmen und hatte halt so die komplette Freiheit, mir meinen Tag so einteilen zu können, wie ich das will, abgesehen natürlich von Events, die werden mir vorgegeben, wann ich wo zu sein habe und wie das abläuft. Und ich hatte Max damals gesagt, so 8 Stunden die Woche, die würde ich mir noch zutrauen, die könnte ich gerne machen. Und das hat sich jetzt natürlich kolossal geändert. Also zum einen ist es halt fast nicht mehr möglich, selbstständig noch was nebenbei zu machen. Hier und da mache ich noch so ein paar Spaßprojekte als Moderator. Aber das ist, glaube ich, das Größte, was ich lernen musste, von dem selbstständig sein und den Tag so bestreiten können, wie es mir selber passt. Also wann stehe ich auf, wann mache ich noch meinen Sport, wann arbeite ich, von wo arbeite ich überhaupt? Das hat sich natürlich kolossal geändert zu. Ich habe auf einmal Personalverantwortung, also hab auch Leute, die, das klingt immer so blöd, aber deren Chef ich bin, aber wo ich ja eine gewisse Verantwortung für habe. Wir haben ein Büro, wir haben feste Arbeitszeiten, also das alles das, was es damals nicht gab, das gibt es jetzt halt. Und das muss ich sagen, ist vielleicht das, womit ich mich am schwersten getan habe, auf einmal in so eine Struktur gepresst zu werden, die ich natürlich auch als Geschäftsführer in gewisser Art und Weise vorgeben kann, aber die natürlich einen Rahmen braucht, der dann jetzt für mittlerweile 9 Leute irgendwie funktioniert.
Ja, also ich kann mir das natürlich in der Art nicht vorstellen, was da wirklich auch in der Summe, wie du auch sagst, hat sich kolossal verändert, aber was da wirklich in der Summe dann auf dich zukam. Und klar, ich kann das nachvollziehen, wenn man als Selbstständiger arbeitet, dass man da das alles selbst strukturiert. Aber ich glaube, du bist von deinem Wesen her schon jemand, der grundsätzlich diese Disziplin und auch diese Struktur sich auch immer selbst erbaut hat, auch gerade, was ihr weiß, der Triathlon-Sport auch erfordert. Also ich glaube, das hat ja vielleicht war so eine gute Brücke oder so ein Einstieg überhaupt durch den Sport auch irgendwann dieses Unternehmertum zu leiten und das auch so zu führen und zu strukturieren und sich dem so ein bisschen auch in Anführungsstrichen unterordnen, ne? Aber ich glaube, dass du einfach von deiner Art her, wie gesagt, diese Skills auch mitbringst, das halt auch zu realisieren, so einen typischen Alltag, wie es viele leben, sage ich mal. Und trotzdem glaube ich, dass du ja diese andere Dinge immer noch hast und die auch in dir brodeln und die du, glaube ich, auch irgendwie gerecht werden möchtest. Und deshalb ist so meine Frage, beispielsweise der Moderationsjob, dann diese Freiheit, die du dir auch ganz bewusst, vielleicht bewusst dann nehmen musst, um zum Beispiel deinem Sport gerecht auch zu werden, deiner Familie. Wie hast du jetzt vielleicht auch nach den letzten Jahren so deinen Weg gefunden und geht es dir jetzt besser damit oder hast du deinen Weg wirklich auch gefunden, der im Vergleich zu den letzten vielleicht auch Monaten, Jahren ein anderer ist und dass es dir jetzt besser damit geht?
Ja, das würde ich schon sagen. Es ist natürlich wie in allem im Leben, gibt's immer mal bessere und mal schlechtere Phasen. Was mir aber jetzt echt gut gelungen ist, ist für mich eine Struktur zu finden, die in diese übergeordnete Struktur passt, die es mir aber erlaubt, noch meinem Freigeist irgendwie gerecht zu werden, die es mir erlaubt, meinem Sport zurecht zu werden, die es mir erlaubt, meinem Privatleben gerecht zu werden. Und vor allem erlaube ich mir mittlerweile, noch nicht so in dem Maße, wie ich es gerne wollen würde, aber ich erlaube mir auch mal mehr Ruhephasen. Früher war es halt, oder teilweise, wie gesagt, ist es immer noch so, das sind ja alles Prozesse, die gehen jetzt nicht von heute auf morgen und auch nicht von einem Monat auf den anderen. Ich glaube, das sind Prozesse, die dauern eher Jahre an. Aber es ist schon extrem so, dass ich eine hohe Unzufriedenheit habe, wenn ich das Gefühl habe, mal nicht produktiv zu sein oder mal nicht die Zeit ideal auszunutzen. Also davon, wovon andere immer träumen, so einen ganzen Samstag auf der Couch zu verbringen, das ist für mich der größte Albtraum. Und gleichzeitig habe ich jetzt die letzten Monate gelernt, dass das auch mal völlig okay ist. Und dass es im Zweifel auch mal unter der Woche okay ist, wenn ich eigentlich gerade arbeiten sollte, dass man auch mal eine Stunde oder zwei hat, wo man einfach keinen wirklichen Gedanken fassen kann, und wo es dann wirklich unproduktiv wird. Und da lerne ich gerade, mir auch mal zu erlauben, weiß ich nicht, mit dem Hund noch um den Block zu gehen, das Handy mal wegzulassen, den Rechner mal runterzuklappen, und mal was anderes zu machen. Immer mit der Maßgabe, dass ich dann aber auch wirklich einmal abschalte, Kräfte sammle, Konzentration sammle und dann, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, auch wirklich das in Produktivität ummünzen kann, weil ich für mich gelernt habe, das ist der deutlich bessere Weg, als dann 3 Stunden mit Fragezeichen auf den Rechner zu gucken, weil das kennen wir, glaube ich, auch alle, wenn man gerade nicht in der Lage ist, so einen wirklichen Gedanken zu fassen, weil man irgendwie fahrig ist. Aber das sind natürlich alles Prozesse. Die klappen in Summe, würde ich sagen, schon deutlich besser als vor ein paar Monaten. Aber natürlich gibt es auch immer noch Phasen, da gelingt mir mal eine halbe Stunde nichts und dann schleppe ich das den ganzen restlichen Tag mit mir rum. Da bin ich noch nicht am Ende und noch nicht da, wo ich sein will.
Ja, ich glaube, das ist wäre meine nächste Frage. Wenn du mal so schaust, ist natürlich von den einst 8 anvisierten Stunden ist ein Vollzeitjob und mehr geworden und trotzdem ist ja auch der Sport geblieben und ja, du bist mittlerweile verlobt, wie du auch anfangs gesagt hast. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal, super schön.
Danke.
Da kommt ja viel zusammen oder Neues auch zusammen und umso mehr vielleicht auch der Wunsch, seine Zeit produktiv zu nutzen, ja, damit man halt auch wirklich vielleicht noch eben sich diese Freiräume schafft, um dann auch den anderen Säulen, sage ich mal, gerecht zu werden. Deshalb siehst du dich mittlerweile in der Pflicht, eben die Zeit letzten Endes noch produktiver zu nutzen. Kam das jetzt gerade dann eben mit deiner Firma, dass du da das Gefühl hast, du musst noch mehr aus der Zeit machen, weil dir nicht viel Zeit bleibt?
Ja, das und auf der anderen Seite aber auch vor allem, dass ich meine Zeit sinnvoll verteile und nicht mehr rechts und links wirklich alles mitnehmen, was irgendwie geht. Das war halt früher als Selbstständiger so, dass ich glaube, dann neigt man als Selbstständiger sowieso mehr dazu, dass man jedes Projekt annimmt oder die meisten Projekte annimmt, die sich einem bieten, einfach immer mit der ja auch Ungewissheit, was denn passieren könnte. Jetzt habe ich halt mein geregeltes Einkommen und so und da habe ich für mich halt gesagt, dass ich die Wochenenden auch explizit brauche und mir nehmen möchte für mich. Mittlerweile schaffen wir es, da rede ich jetzt für das gesamte Gründerteam, dass wir am Wochenende halt deutlich, deutlich weniger arbeiten, als es jetzt noch vor, ich sag mal, 2, 3 Jahren der Fall gewesen ist. Und vor allem nehme ich halt zum Beispiel auch keine Moderationsjobs mehr an, bei denen ich das Gefühl habe, das muss ich gerade machen, sondern ich nehme sie nur an, wenn ich das Gefühl habe, ich will sie auch wirklich machen. Und es raubt mir keine Kraft, sondern es gibt mir eher Kraft und es gibt mir einen Ausgleich und ich werde nochmal anders gefordert. Ich hatte 2019 zum Beispiel, hatte ich irgendwann nochmal nachgeguckt. Da hatte ich knapp über 40 Moderationstage, neben In Silence, was damals zwar noch nicht Fulltime wahrscheinlich war, aber schon irgendwie annähernd dahin. Und diese Moderationstage sind natürlich immer sonntags, meistens, oder Samstag und Sonntag. Und da habe ich halt für mich gemerkt, das schaffe ich gar nicht mehr. Also die Montag bis Freitag ist jetzt halt irgendwie so voll und so anstrengend. Teilweise sind es ja auch gar nicht nur die Stunden, sondern auch die Verantwortung, die damit einherkommt und die Tragweite der Entscheidung, die man jeden Tag zu fällen hat, dass ich am Wochenende auch einfach merke, ich brauche da mal meine Auszeit und ich kann mich da jetzt nicht jedes Wochenende auf ein Event stellen und irgendwelche Läufe moderieren. Und trotzdem ist es halt cool, das teilweise zu machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel unter der Woche oder letzte Woche war es, ein Symposium, eine Podiumsdiskussion moderiert zum Thema Depression im Leistungssport und habe da gesprochen mit einem sehr, sehr angesehenen Sportpsychiater und mit zwei Sportpsychologen und zwei betroffenen Sportlern. Was für mich halt auch einfach nochmal so eine Challenge war und so ein Ausbrechen aus der Komfortzone, also so wirklich mal wieder dieses Verlassen der Struktur, die ich mir jetzt aufgebaut habe und mich mal wieder in so kaltes Gewässer schmeißen, was mir dann zum Beispiel auch wieder hilft, vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, weil es gut geklappt hat, mal wieder was anderes zu machen und dann frisch quasi wieder in den Daily Job zu kommen.
Ja, ich bin da, das kann ich super nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der sehr die Abwechslung genießt, ja auch lieber mehr auf der Liste stehen hat. Und gerade wenn auch wie bei dir mehrere Herzen in der Brust schlagen, ja, dann ist es manchmal schwer, das ein oder andere halt liegen zu lassen oder sich vor sich selbst manchmal zu schützen. So. Deshalb, ich glaube, das ist auch, wie du sagst, es ist ein Prozess und auch ein Learning. Und manchmal kann man nicht allem gerecht werden, auch wenn man es möchte. Und dann gehört es dazu, auch für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und nicht nur eben für andere, sondern auch für sich selbst und zu sagen, ja, das muss ich jetzt gehen lassen, das ist jetzt so, aber ich weiß, was auf der anderen Seite dadurch vielleicht auch nur mit noch mehr Herz und Leidenschaft wachsen kann. Und ich glaube, wenn du aus dieser, sag ich mal, flexiblen Struktur kommst und dann in diese vielleicht schon festgefahren, nicht festgefahren, also im positiven Sinne Struktur mittlerweile bist, dann auch da wieder, sag ich mal, diese Ausflüge zu machen in so dein altes Ich, tut auch dahingehend gut, weil das Herz ja immer auch noch für die Moderation schlägt. Und gleichzeitig gibt es dir auch so einen frischen neuen Kick, weil ich habe das ja auch gemerkt, wenn man irgendwie als Reporterin unterwegs war, das bringt unglaublich vielen eben den Austausch mit Menschen und du hast es ja aus guten Gründen auch schon so viele Jahre gemacht. Deshalb, ich glaube, wenn du hast dich dann mehr und mehr auf deinen Job bei In Silence eben auch konzentriert, das zu regeln, das zu führen, das zu leiten und dadurch, dass du dich dann wirklich da mit 100% und 120% drauf konzentriert hast, konnte das halt diese sicheren Strukturen aufbauen, wie es jetzt hat. Und vielleicht kannst du jetzt umso mehr an der einen oder anderen Stelle doch wieder auch der anderen Leidenschaft nachgehen, aber eben natürlich nicht vergleichsweise wie damals, aber weil das Herz ja auch mal, wie gesagt, noch da ist und vielleicht kannst du langfristig das jetzt wieder mehr kombinieren, weil das andere sicherer steht, weißt du?
Ja, und das ist ja auch immer eine Frage des Wanns. Also wann macht es Sinn, vielleicht auch mal nicht ganz rationale Entscheidungen zu fällen und vielleicht so Hauruck-Aktionen zu machen. Also wenn die eine Baustelle gerade ein bisschen ruhiger ist und man selber gerade ein bisschen gesettelter und ein bisschen gefestigter, dann kann man sowas ja mal machen. Man muss halt erkennen, wann es gerade keinen Sinn macht. Und man muss jetzt sagen, die letzten Jahre als Unternehmer waren jetzt auch echt nicht einfach. Also erst mit einer Pandemie, wo es Italien zum Beispiel am schlimmsten getroffen hat in Europa, würde ich behaupten, oder mit am schlimmsten. Und unsere komplette Produktion war da. Dann stand die 7 Wochen still. Wir haben keine Socken mehr bekommen. Dann Inflation und ein Krieg und zurückgehende Kauflaune und Angst vor Energiekosten und Kontaktverbote und auf einmal nicht mehr im Büro, sondern alle von Remote. Also da sind ja so viele, ist ja so viel passiert, wo du dich als Unternehmer immer wieder anpassen musstest, und immer wieder reagieren musstest und von Woche zu Woche neu gucken musstest, wie geht das hier jetzt weiter, wie stellen wir uns auf? Und da sind ja jetzt noch nicht die privaten Themen mit da drin. Also auch
Nee.
als Privatperson ging es einem ja genauso. Also wann kann ich meine Freunde treffen, wen kann ich treffen, was darf ich machen? Findet der Wettkampf statt? Darf ich zum Schwimmtraining gehen? Geht meine Eltern haben Corona, wie geht's denen? Also da sind ja ganz viele Fragen und das ist dann halt eine Zeit, in der sowieso so viel Unsicherheit da ist, wo es dann halt keinen Sinn macht, nochmal diese ganzen Nebenprojekte anzugehen. Aber jetzt, wo sich alles wieder ein bisschen beruhigt und entspannt, bleibt halt eigentlich einfach auch mehr geistige Kapazität übrig, um sowas mal machen zu können. Und dann ist es ja auch so, feste Strukturen bedeutet immer Sicherheit, feste Strukturen bürgen aber das Risiko abnehmender Kreativität, so geht es mir zumindest. Und
Ja.
einmal da auszubrechen und dann wieder reinzugehen mit frischen Impulsen und so, ist, glaube ich, auch gar nicht so doof, was Kreativität, neue Impulse und so weiter angeht.
Super schön auch in dem Satz, wie du den gerade gesagt hast. Ich finde es auch immer, weil ein Satz, der mich in letzter Zeit auch so ein bisschen geprägt hat, war dahingehend, eine Reduktion ist. Kann auch immer eine Konzentration sein, ne? Und muss nicht immer gleich ein Verlust sein, sondern vielleicht einen nur auf Eis legen. Aber wie gesagt, es dient einem dahingehend, dass man nicht nur schwimmt, sich nicht verliert und nicht irgendwie nur allem halb gerecht wird, sondern dass man sich auch selbst gerecht wird und den Herausforderungen, die tagtäglich halt auf einen zukommen, spontan, sehr oft. Eben nicht planbar, nicht kontrolliert, dass man den dann auch mit einem klaren Geist und auch mit der Energie sich damit auseinandersetzen kann, sich dem widmen kann. Und ich habe das auch sehr oft, kannst ja gleich gerne mal sagen, wie es bei dir ist, dass, oder mittlerweile besser. Ich war sehr, sehr lange sehr im Außen unterwegs und habe versucht, allem gerecht zu werden, eine Harmonie zu schaffen. Aber ich habe gemerkt, dass ich selbst viel, viel zu kurz gekommen bin und eigentlich schon längst mich irgendwo verloren habe. Und sich da wieder auch ins Zentrum seines eigenen Lebens zu holen, das zu begreifen, dass das die Basic ist für alles andere, was darauf erst aufgebaut werden kann, weil auch ehrliche Beziehungen in jeglicher Hinsicht, aber das zu verstehen, dass es quasi aus einem heraus entspringt und nicht von außen auf einen zurückprasseln soll. Das war zum Beispiel bei mir ein großes Learning und vor allem auch dann, wenn man tagtäglich investiert, aber leider dann ins Falsche, weil man sehr oft merkt, man gibt viel, aber gleichzeitig kann man dann auch all das, was man gibt, schnell verlieren, vor allem, wenn man das einfach nicht in der Hand hat, was im Außen passiert. Und dann war so mein zweites großes Learning auch in diesem Jahr, dass ich sage, alles, was ich in mich wirklich investiere, zahlt sich früher oder später aus. Aber gerade wenn man in der Gesellschaft oftmals ankommen möchte oder erfolgreich sein will, gibt man immer vermeintlich mehr nach außen Preis oder einfach investiert man ins Außen, aber weniger in einen selbst. Und wenn man das mal umdrehen würde, würde man auch gerade im Außen und in der Gesellschaft ganz anders ankommen, sich platzieren können und auch den, ja, objektiven Erfolg erfahren, obwohl einem dann man merkt, eigentlich gar nicht das Ziel ist, sondern wenn das aus einem selbst entspringt, dann spürt es sich, fühlt es sich auch ehrlich an. Und dann ist es aber automatisch oftmals auch der objektive Erfolg. Kannst du das nachvollziehen? War gerade ein bisschen wirr, aber kannst du das nachvollziehen?
Ja, kann ich auf jeden Fall. Und also ich glaube, es ist auch viel immer eine Frage der eigenen Erwartungshaltung und
Richtig.
dass man sich selbst realistische Rahmen steckt. Also wenn ich jetzt sage, also wenn mein Rahmen ist, den ich mir stecke, ich möchte den Unternehmensumsatz verdoppeln und ich möchte jeden Tag 4 Stunden mit meiner Verlobten verbringen und ich möchte jeden Tag 1 Stunde mit meinem Hund üben und ich möchte auch noch 20 Stunden die Woche trainieren, dann ist das einigermaßen vorgezeichnet, dass das nicht funktionieren wird. Also schon rein rechnerisch wahrscheinlich. Und dann natürlich entsteht dann eher eine Unzufriedenheit, weil man dann wieder das Gefühl hat, man schafft es einfach nicht. Man wird weder sich selbst gerecht, weil man sich ja selber diesen Rahmen gesetzt hat und diese Ziele, noch wird man den anderen gerecht, weil dass man das mit denen vielleicht kommuniziert hat. Und da ist, glaube ich, dann schon mal der erste Schritt, dass man sich realistische Zahlen setzt. Und wenn ich mir sage, ich will, weiß ich nicht, 12 Stunden die Woche Sport machen oder 10 oder 15, was auch immer das ist, und dann schaffe ich das, dann wirkt das ja für einen selbst schon ganz anders. Also wenn ich sage, ich will 15 Stunden machen und am Ende werden es 15, bist du viel zufriedener, als wenn du sagst, ich will 20 Stunden machen und am Ende werden es 15, obwohl der Output der gleiche ist. Das heißt, ich glaube, es geht im ersten Schritt halt viel darum, sich die Ziele zu setzen, die auch wirklich mit allen anderen Zielen in Einklang zu bringen sind, weil das dann eine ganz andere Perspektive dir in der Be Beurteilung ermöglicht. Und das ist ja auch so ein Thema. Manchmal verändern sich gewisse Dinge auch. Man kann nicht jeden Monat, jedes Jahr sich die Ziele aus dem letzten Jahr angucken und sagen, da lege ich nochmal einen drauf, sondern manchmal bekommen ja gewisse Säulen ein größeres Gewicht. Und da gilt es, glaube ich, immer zu reflektieren und zu sagen, wo liegt denn gerade der Schwerpunkt? Hat das Unternehmen gerade eine komplizierte Phase, dann muss ich mich vielleicht bei dem einen Ding bewusst zurücknehmen, ohne dabei die Zufriedenheit zu verlieren. Oder wann läuft es auch mal im Unternehmen und wann kann ich auch wieder mehr in die anderen Sachen investieren, ohne das als das neue Normal zu sehen. Ich glaube, das ist halt immer ein ständiger Anpassungsprozess und verlangt so ein bisschen mentale Flexibilität auch, und verlangt auch, dass man sich das erlaubt, ja, mal irgendwo zurückzustecken, um langfristig trotzdem zufrieden zu sein.
Super schön. Also wenn ich dir auch so zuhöre, ich sehe, da ist sehr viel passiert und auch an Klarheit herausgekommen. Das ist erstens schön und gleichzeitig, glaube ich, dient es dir selber, weil jetzt hört sich es gerade so an, dass du den Schritt erstmal nach außen gesetzt hast, um zu sehen, okay, was ist eigentlich gerade los? Und jetzt bist du wieder im Zentrum, sag ich mal, deines Netzwerks und hast jetzt auch wieder, sag ich mal, die Steuerung übernommen und bist nicht da drin, sag ich mal, ja, wenn du dir dieses Spinnennetz vorstellst, ein Spinnennetz im positiven Sinne, ja, von einer Ecke zur anderen, dass du so hin und her schwappst, aber jetzt bist du halt wirklich in der Mitte und kannst das wieder, ja, ausrichten und auch steuern und hast den Überblick. Ich finde, es fühlt sich und hört sich klar und geordnet an. Und da bin ich wieder bei dem, was ich meinte, mit dem im Zentrum sein, bei sich selber, um auch wirklich delegieren und agieren und auch flexibel reagieren zu können, oder?
Ja, hundertprozentig. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich am Anfang mal gesagt hatte. Mal fällt einem das ein bisschen leichter und mal fällt es einem ein bisschen schwieriger. Also wenn wir jetzt einen anderen Tag gesprochen hätten, vielleicht wäre ich da nicht ganz so klar gewesen, weil mal irgendwas vorgefallen wäre. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich geht das auf jeden Fall mehr in die Richtung. Ist aber definitiv etwas, wo man meiner Meinung nach aktiv dran arbeiten muss. Also du wirst in dem Spinnennetz, je komplexer das wird, also wenn wir mal in dem Bild bleiben von diesem Spinnennetz, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr leicht aufgebaute Spinnennetze, weil es einfach nicht so viele Baustellen gibt oder Abweigungen, Verästelungen. Aber je verschachtelter dieses ganze Spinnennetz wird, desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch den Weg in dieses Zentrum zu finden. Du merkst, ich versuche dein Bild weiter zu zeichnen.
Super, ich finde sie.
Und also ich glaube, je komplexer dieses ganze Konstrukt wird, desto wichtiger wird es, einem auch einzugestehen, vielleicht von außen mal so einen kleinen Impuls zu brauchen, der einem hilft, dass man das Zentrum auch wirklich findet.
Ja, super schön. Und ich finde auch dann wieder, wenn ich auch an dieses Bild jetzt gerade wieder denke, weil ich war vor kurzem morgens laufen und dann, weißt du, war sehr, sehr kalt. Ich glaube, das war vorgestern, war es gestern, war super, fast 0 Grad. Und da hat sich so ein, dieser glitzernde Tau auf die Felder gelegt, leichter Nebel. Und dann kommen ja diese Spinnnetze noch einmal mehr zum Vorschein, was super schön ist. Und eigentlich, um diese Schönheit und auch diese Ruhe zu erkennen, braucht es auch wieder diesen Schritt nach außen, um das Ganze einmal wahrzunehmen und zu sehen, okay, es ist ja alles eigentlich gut und einmal mehr durchatmen, ganz bewusst, beispielsweise in dem Fall beim Laufen und einfach mal zu sehen, was man denn schon erreicht hat, was schon da ist und was gut so ist, genau wie es ist. Deshalb glaube ich, korrigiere ich nicht gerne, wie das bei dir ist, aber der Sport ist, glaube ich, auch der vielleicht auch mit einzige Moment, wo du mal weniger nachdenkst und wo du vielleicht auch mal durchatmen kannst, oder?
Ja, also so, also es, Sport geht bei mir in beide Extreme. Ich bin zum einen so, dass ich beim Sport extrem gut abschalten kann. Ich bin aber auch so, dass ich beim Sport extrem kreativ sein kann und extrem viel nachdenken kann. Dann aber eher in einer positiven Art. Also viel nachdenken kann ja in beide Richtungen gehen. Entweder bist du am Grübeln und bist in so einer Spirale nach unten, weil du sagst, oh, wir haben das Problem und weil das so ist, wird das passieren und das macht es noch schlimmer und dann passiert das und dann am Ende sperren wir den Laden zu. Das kann ja schnell passieren. Es kann aber auch ja passieren, dass man diese Spirale nach oben findet. Und das gelingt mir beim Sport extrem gut. Und auf der anderen Seite gelingt wirklich mal nicht darüber nachzudenken. Also ich war gestern zum Beispiel bei einem Lauftraining hier von einem Verein in Hamburg, dem ich mich vielleicht anschließen will. Da habe ich einfach mal 1,5 Stunden nicht über ein Silence nachgedacht. Das passiert sonst nicht. Also es ist eigentlich immer das Erste am Morgen, wenn ich aufwache. Und es ist das Letzte, wenn ich ins Bett gehe und dass ich mal 1,5 Stunden nicht darüber nachdenke, passiert eigentlich nicht, außer zum Beispiel beim Sport. Und das ist schon auch eine krasse Fähigkeit oder eine krasse Eigenschaft vom Sport. Das geht anderen wahrscheinlich so, wenn sie malen oder wenn sie ins Museum gehen oder wie auch immer. Aber ich glaube halt, dass Sport halt deutlich mehr ist als eine körperliche Auslastung, sondern auch eine mentale Ruheinsel.
Total, ne? Es ist auch so ein Ventil und ich spüre das halt auch immer. Also ich kompensiere nichts mit dem Sport, was viele zwar machen, was halt dann, glaube ich, immer nicht gut ist. Aber es ist für mich immer so etwas, wirklich der einzige Moment, wo mein Kopf mal ausgeht, wo ich mal nicht nachdenke und wo, einfach mal mein Hirn durchatmen kann und wo ich auch wirklich mal bewusst durchatme und danach halt viel klarer bin, auch meist viel produktiver bin. Und wenn man dann gesagt bekommt, ja, wie schafft man denn das alles mit Sport? Und dann sage ich immer, ohne Sport schaffe ich nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Man fühlt sich einfach lebendiger, man fühlt sich produktiver und ist auch kreativer. Und wenn dann die Ideen natürlich währenddessen kommen, ist für mich meistens blöd, wenn ich dann eine gute Idee habe und das nicht notieren kann, dann bremse ich mich teilweise auch ganz bewusst währenddessen, weil ich weiß, wenn ich jetzt anfange, weiter darüber nachzudenken, kommen die Ideen auch und dann bin ich noch unruhiger. Na gut, da hat man vielleicht zwangsläufig eine Tempoeinheit, was nicht schlecht ist, aber wenn nichts anderes auf dem Trainingsplan steht, dann kann das auch mal negative Auswirkungen haben. Aber ich kenne das auch total, kreative Ideen, aber vor allem auch einfach dieses einfach mal wirklich off und reset. Und wo der eine oder andere sagt, eine Nacht drüber schlafen, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich gehe trainieren. So, und dann kann ich das schon frühzeitiger bezwecken, dass es einfach mal danach eben die Welt schon wieder klarer oder besser ausschaut. Ne?
Ja, das ist wirklich also Sport ist wirklich ein Phänomen. Ich hatte ja von diesem Symposium gesprochen und da war es auch das Thema Sport im Depression im Leistungssport zum Beispiel ist sehr, sehr ist ein Problem, ist halt verbreitet und verbreiteter als in anderen, ich sag mal, Gesellschaftsschichten. Kommt es bei Leistungssportlern mehr vor, durch die Begleiterscheinung von Sport. Andererseits, wenn du depressive Patienten hast, die nicht aus dem Leistungssport kommen, denen verschreibst du erstmal Bewegung. Also da heißt es dann, geh doch einfach mal eine halbe Stunde spazieren oder ein bisschen laufen oder Fahrrad fahren, Fitnessstudio, was auch immer und betätige dich körperlich, weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass diese Bewegung einem wirklich gut tut. Also es ist nicht dieses, es gibt ja dieses Klischee, Sport ist gut und Sport ist gesund, aber es ist halt wirklich jetzt mal die körperlichen Anpassungen, also man baut Muskeln auf, das Herz wird größer und so weiter, die mal komplett weggelassen. Es ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass es einem psychologisch gut tut. Und auf der anderen Seite, wenn man ins andere Extrem geht, also wirklich im Leistungs- oder im Hochleistungssport ist, birgt es halt diese Gefahr, dass einem psychologisch vielleicht schaden kann. Das ist halt das ganz interessante Phänomen an Sport. Aber ja, irgendwie auch das, was es so ausmacht.
Total, ne? Und ich sag auch immer, Sport kann Fluch oder Segen sein. Ich sehe das auch, wenn man, sag ich mal, sein gesundes Maß gefunden hat, sprich ein typischer Gelegenheitsläufer, Läuferin ist, ja, einfach aus gesundheitlichen Gründen den Sport macht, und da auch so eine auch gesunde Distanz wahrt und eben das nicht in eine Sportsucht mündet, weil das eben so routiniert ist, dass man gar nicht mehr ohne kann. Das ist so ein bisschen diese zwei Welten. Dann sehe ich auch, es gibt so verschiedene Körpertypen und Persönlichkeiten. Manche sind einfach prädestiniert dafür, wirklich auch Sport zu machen oder sollten den Sport auch machen, weil sie da auch, sage ich mal, sich wirklich auch in dem Sinne in Anführungsstrichen abreagieren können, weil ihr Körper beispielsweise ein großes Herz-Kreislauf mitbringt und man ist quasi physisch einfach auch dafür gemacht, das auszuleben, das rauszulassen. Wenn dem nicht passiert, staut sich beispielsweise auch, weil man einen gestressten Alltag hat, staut sich einfach diese negative Energie teilweise an und die kann dann nicht raus. Und wenn man halt weiß, was man einfach für ein physiologischer Typ ist, kann man den auch mit gezieltem Training gerecht werden, beziehungsweise fördern und unterstützen, dass man halt wirklich seiner nicht nur auf physiologischer Ebene, sondern auch auf psychologischer Ebene gerecht wird. Genauso andersherum, wenn jemand ein kleines Herz-Kreislauf-System hat, aber viel im Alltag leisten muss, dann neigt er eher auch zu Stress, zu Überlastung und teilweise auch dann Richtung Burnout. Das ist halt auch diese Schiene. Deshalb Menschen darf man nie aus der einen Schiene her betrachten, sondern muss immer begreifen, dass der Mensch ein physiopsychologisches System ist. Und diese Zusammenhänge muss man erkennen, um den Menschen auch individuell gezielt fördern zu können. Und das passiert halt so oft nicht, weil man immer nur beispielsweise mal hat dieses Symptom und geht das an. Oder man geht zum Arzt und bekommt das verschrieben. Aber den Menschen wirklich mal als Ganzes anzusehen, das passiert in den seltensten Fällen. Und da bin ich echt happy, dass ich durch die Ernährungsdiagnostik, wo ich halt selber auch als erst Klientin war und mittlerweile auch dann die Ausbildung mache, wie viel da doch zugehört. Und genauso das Thema Depression bin ich voll bei dir. Das habe ich auch selber, als ich damals selbst in der Klinik auch war. Und da waren auch viele, die unter einer Depression gelitten haben oder ja litten. Denen wurde auch Bewegung verschrieben. Die haben auch viele eben Bewegungsprogramme gemacht. Aber gleichzeitig, und da hat es auch super Effekte gehabt, genauso wie du sagst, hat es wissenschaftlich nachgewiesen, aber gleichzeitig im Leistungssport kommt es häufig auch zu den Depressionen, weil wir einfach viel zu wenig essen, viel zu wenig Kohlenhydrate zuführen und diese depressiven Stimmungen sind oftmals auch der Grund dafür, weil wir einfach uns nicht richtig verpflegen. Und das ist dann so ein sehr gefährlicher Teufelskreis. Dann beispielsweise, man ist eben unterversorgt, dann kommen diese depressiven Verstimmungen, gleichzeitig neigen wir dann zu Verletzungen, weil wir uns nicht adäquat verlernen. Und dann kommt das eine zum anderen und dann ist man einfach leer, wirklich physisch wie psychisch. Und da auch immer diese beispielsweise eben den Fokus auch mal mehr auf die Ernährung zu richten und zu gucken, was fehlt mir eigentlich, warum ich hier eigentlich die Leistung gerade nicht bringen kann, sowohl mental als auch körperlich. Und dieses Ganze einfach immer wieder auch bei dem individuellen Menschen halt anzugehen, müsste mehr getan werden. Und das passiert nicht. Aber ich sehe, dass da gerade sich nach und nach etwas tut und auch viel mehr über diese Dinge gesprochen werden. Das heißt, wenn schon mal kein Tabu mehr ist, kommt man vielleicht auch mehr auf die Hintergründe und auf die Ursachen und irgendwann auch dann mehr als quasi nur ein oberflächliches Kitzeln, sondern auch man geht mehr in die Tiefe und schaut auch, warum. Ist es überhaupt so? Bei dem Otto Normalverbraucher, beim Leistungssportler, beim Hobbysportler etc. Ne?
Ja, ich glaube wirklich, was du sagst, dass so ein größeres Bewusstsein dafür einsetzt und ja auch teilweise bessere Forschung. Ich weiß noch, als ich mit Triathlon angefangen habe, da war es halt der heiße Scheiß, viel nüchtern trainieren, viel Kohlenhydrat, arm oder reduziert oder vielleicht auch gar keine Kohlenhydrate und im Prinzip, wenn du vor deinem Stunden Dauerlauf eine Banane gegessen hast, dann war der Lauf eigentlich schon für die Katz. Und wenn man sich das jetzt aus heute, also das ist jetzt irgendwie 6, 7, 8 Jahre her, das wirkt ja fast schon absurd, wenn man sich das aus heutiger Sicht anguckt. Hat aber dann, glaube ich, kann ich auch für mich selber sagen, dass ich auch so eine so eine Angst vor Kohlenhydraten, würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal so ein Kohlenhydrate sind böse, so eine Mentalität eingesetzt hat, die ja, was ja totaler Bullshit ist zum einen, und zum anderen natürlich genau dazu führen kann, was du gesagt hast, dann ist man unterversorgt, und dann setzen ja so viele Prozesse wieder ein, und im Zweifel ist man unterversorgt, das ist per se schon mal nicht mehr gut, deswegen stimmt die Leistung nicht mehr, das macht es noch schlechter, dann
Genau.
denkt man vielleicht, man muss es noch mehr ins Extreme treiben, und dann ist man genau in dieser Spirale, und ich glaube, da machen aber momentan viele Sportler echt einen guten Job und Trainer auch und Ernährungswissenschaftler, dass sie eben mit diesen ja, mit diesen Mythen und mit diesen Ängsten aufräumen,
Richtig.
was glaube ich für den Otto Normalbürger gut ist, weil man ja auch immer sagen muss, wir orientieren uns immer an den Hochleistungssportlern zum einen, das hatte auch der Sportpsychiater bei diesem Symposium gesagt. Hochleistungssport ist nicht dafür da, um gesund zu sein. Also deswegen unterscheidet man in Gesundheitssport und Hochleistungssport. Das und wir ziehen uns aber trotzdem aus den Bereichen die Sachen, die wir auf uns Normalsterbliche anwenden wollen. Und es ist natürlich noch mal schwieriger, jetzt zum Beispiel besonders kohlenhydratarm uns zu ernähren, wenn wir danach mit nassen Haaren, weil wir vom Schwimmen kommen, ins Büro fahren und dann da 8, 9, 10 Stunden rumhängen, um dann völlig gestresst zur nächsten Einheit zu fahren. Also die Voraussetzungen, unter denen normale Menschen das Training in ihren Alltag integrieren, sind ja noch mal stressiger, als das Hochleistungssportler machen. Und trotzdem nehmen wir die teilweise uns die Rahmenbedingungen von diesen Menschen und versuchen sie auf einen selbst anzuwenden und dann das kann halt vorne und hinten nicht klappen. Und ich glaube, das geht aber auch gerade in eine ganz gute Richtung, dass es da einen besseren Weg gibt.
Total. Bin ich auch bei dir. Ich sehe auch, dass da viel mehr aufgeklärt wird und einfach auch differenzierter wird, was halt super wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was du sagst, dass wir uns lernen, nicht zu vergleichen, uns abzugrenzen und genau diesen Punkt, was ich auch meinte, individuell auf jeden Menschen zu schauen. Und das ist halt super schwierig heutzutage, wenn wir an Social Media denken. Wir bekommen halt die unterschiedlichen, ja, Binsenweisheiten vor die Nase gehalten und das schürt Angst. Aber wenn das von InfluencerInnen kommt, die einfach wirklich in dem Fall keine Ahnung haben, aber eine Reichweite haben und dann dieses Halbwissen verbreiten, dieses gefährliche Halbwissen, das ist genau das, was diese Ängste schürt. Und eine dieser größten Ängste war und auch immer noch ist, aber das bröckelt langsam, Gott sei Dank, ist das Thema Kohlenhydrate, genauso wie du sagst. Und dann habe ich nur letztens super schönen Beitrag dazu gelesen. Kohlenhydrate als solches. Wenn man dann Low Carb sich ernährt und dann zum Beispiel die ketogene Ernährung auch bei vielen Sportlern teilweise auch praktiziert, aber zu verstehen, der Körper ist auf Kohlenhydrate angewiesen, allein wie viel der Kopf verbraucht, das vergessen wir halt sehr, sehr oft. Und dann ein einfach schlagfertiges Argument war, der Körper weiß einfach sehr genau oder er ist sich dessen bewusst, dass er ohne Kohlenhydrate nicht leben kann. Deshalb hat er Wege und Mittel gefunden, auch wenn wir ihm keine Kohlenhydrate zuführen, Kohlenhydrate umzuwandeln oder Kohlenhydrate aus eben anderen Stoffen zu produzieren. Oder beispielsweise Laktat wird rückgekoppelt in der Leber wieder als Glukose gespeichert oder davon kann sich das Herz ernähren, davon kann sich das Gehirn ernähren. Das sind alles so kleine Aspekte, die viele einfach gar nicht wissen, aber die darauf hinzielen, dass man weiß, der Körper hat gelernt, Kohlenhydrate zu produzieren, neu abzuspeichern, weil diese sind überlebensnotwendig. Weil ohne Kohlenhydrate würden wir sterben. Und dabei einfach mir wieder nochmal klar gemacht, warum kann ich es nicht endlich mal meinem Körper einfacher machen, anstatt dass er immer nur im Notzustand ist, im Gefahrenmodus ist, im Alarmzustand ist? Warum kann ich ihn nicht endlich mal unterstützen? Und das ist so meine Mission, sage ich mal, dass ich genau das halt stärken möchte und zu zeigen, was diesem ehrlichen Teamwork eigentlich an Potenzial und Kraft entspringt, aber nicht nur physiologisch, sondern auch mental, wie viel man auch an Freude, an Leichtigkeit auch gewinnen kann, wenn man mit seinem Körper und für seinen Körper arbeitet und nicht immer gegen an und ihn ja missbräuchlich dafür nutzt, irgendwie Leistung zu erzielen. Aber das kann ja nun nicht gut gehen, weil wir können die Leistung nur mit unserem Körper erzielen. Und deshalb finde ich einfach dieser Gedanke, diese eine Gelassenheit und auch Bescheidenheit an den Tag zu legen und einfach auch eine Dankbarkeit und alles, was mehr gelingt, wie du auch schön mit den Zeiten erzählt hattest, dann nehme ich mir mal 15 Stunden vor, anstatt nur 20. Und alles, was aber mehr kommt, ist Bonus und ich freue mich darüber. Aber ich setze es nicht zu meinem Standard, sondern ich bin nachsichtiger mit mir selber und alles, was kommt oder mehr kommt, nehme ich dankbar an. Aber ich übe mich in Wertschätzung, Dankbarkeit und Bescheidenheit. Und alles, was eben extra kommt, ist schön, ist ein Goodie, aber das erwarte ich nicht. Und da sind wir auch wieder bei Erwartungen, wie du auch so schön vorhin gesagt hattest. Und da finde ich, ist immer die Frage, und deshalb die Frage an dich: Wirst du deinen Erwartungen gerecht oder denen der anderen? Wie ist das so gewichtet bei dir?
Also in erster Linie versuche ich meinen Erwartungen gerecht zu werden. Ob ich das schaffe oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder es ist, glaube ich, sehr, sehr auch ein bisschen tagesformabhängig. Ich glaube, meine Erwartungen an mich selbst werden gesünder in dem Sinne oder realistischer. Das ist wieder dieser Prozess, den ich angesprochen habe. Und dann ist es halt die Frage Erwartungen von anderen. Wenn man jetzt mal irgendwie zwei Schritte zurückgeht und sich aus Social Media und von Likes und so weiter entfernt, denke ich mir immer, erwarten die anderen denn was von mir? Also bin ich so wichtig? Oder interessiert es überhaupt jemanden? Oder würde es jemand vermissen, wenn es nicht mehr so ist? Also ich sag mal jetzt, wenn es jetzt auf meinen Sport bezogen ist, vielleicht bildet man sich auch manchmal ein bisschen viel ein auf die, oder man hat das Gefühl, es gibt Erwartungen von außen, aber gibt es die überhaupt? Also wen interessiert es dann wirklich? Oder wie viele verfolgen das einfach interessiert? Aber wenn ich dann halt keinen Ironman mehr mache oder den 10 Minuten langsamer oder wie auch immer, ist denen das wirklich so wichtig, wie ich gerade glaube? Und ich glaube, die Antwort ist dann auch relativ einfach, weil ich glaube, so eine richtig große Erwartungshaltung von außen, also ich glaube, die Erwartungshaltung von außen ist deutlich kleiner, als wir uns das immer täglich einbilden. Zumindest mal auf so Themen wie Sport, Beruf und so weiter. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist dann eher, wenn man im familiären Umfeld denkt, dass man sagt, da ist die Erwartung so, gemeinsame Zeit, Rücksicht, Einfühlungsvermögen und so. Ich glaube, das ist viel mehr gegeben als jetzt irgendwelche Erwartungshaltungen, was ich als Hobbysportler da zum Beispiel auf die Kette bringe.
Ja, auch total richtig gesagt, ne, das mal so ein bisschen auch wieder, ne, den Schritt nach außen zu gehen. Und mal von dieser absoluten Denke mal so ein bisschen in den Relativismus zu gehen und zu schauen, okay, ist es wirklich so oder ist es eigentlich ein Bruchteil davon? Und deshalb kann ich eigentlich auch mal, ja, das Ganze drumherum nicht so wichtig nehmen, aber mich wichtiger. So, und das ist auch mal so ein bisschen, was ich mir auch oder immer versuche, auch mir bewusster zu machen, nehmen wir uns selbst ernst und wichtig genug und wir versuchen immer, was ich dir auch zu Anfang meinte, ne, dieses allen gerecht werden, dieses Harmoniebedürftige, diesen Frieden auch im Außen schaffen, was ja auch nur liebenswerte Eigenschaften sind, aber oftmals kommt man selbst dabei zu kurz und deshalb, ich habe auch, als du zu Beginn gesagt hattest, mit dem du bist auch Chef, wenn ich das so sagen kann, hast du dann gemeint, und du hast es halt in dem Moment auch relativiert, und da ist so ein bisschen mein Gedanke bei gewesen, warum dürfen wir selber manchmal nicht so, wie beispielsweise diese Begrifflichkeit Chef, warum hat das immer so ein gefühlt überheblich negativ besserwisseren Beigeschmack, obwohl dem ja gar nicht so ist, aber trotzdem kommt dieses Gefühl durch und man möchte das deshalb mit so deinem Nebensatz nochmal ins rechte Licht rücken, obwohl, wenn man dich kennt, weiß, wie du das, diese Funktion auch annimmst und auch angehst. Aber trotzdem habe ich halt gespürt, wie du es gesagt hast, dass da mehr bei rumkam. Und da ist so die Frage, warum?
Ach, ich finde das Wort einfach echt schlimm, wenn ich das mal so offen sagen darf. Ich finde Chef klingt so nach, Der Chef sitzt da in seinem Sessel und sagt seinen Leuten, was sie zu tun haben. Ich finde, das klingt immer so sehr nach, der eine befiehlt und der andere führt aus, aber das ist in der Realität, spielt es sich ja ganz anders wider. Also das meiste ist ja viel mehr selbstbestimmt, viel mehr selbst kreiert. Also da geht es ja als Chef oder Führungsperson geht es ja eher darum, die Stärken von seinen Leuten herauszukitzeln und sie in einem gewissen Rahmen auch frei bewegen zu lassen. Und dann aber in gewissen Situationen zum einen natürlich Verantwortung zu übernehmen. Also manchmal liegt es an einem selber zu sagen, okay, wir machen es so oder wir machen es so. Da gehört es natürlich auch mal dazu, unangenehme Entscheidungen zu treffen oder auch mal Missgunst zu äußern. Das gehört ja alles dazu. Aber der überwiegende Großteil der Arbeit besteht ja nicht darin, zu sagen, so, du machst jetzt das und du machst jetzt das und dann ist diese Aufgabe fertig und dann sage ich, super, jetzt machst du das, sondern viel ist ja wirklich, man steckt einen Rahmen und dann wird sich da sehr frei drin bewegt. So geht's, so ist es bei uns zumindest, oder zumindest nehme ich so wahr. Und ich finde, Chef ist so, Chef klingt wirklich ganz, ganz furchtbar. Deswegen, ja,
Deswegen der
deswegen habe ich da,
Gegensatz.
ja, dass irgendwie, ich fühle mich halt auch nicht selber als einer vielleicht. Ist die Frage, ob ich überhaupt ob ich das sein will, ob ich das jemals sein wollte. Das wäre jetzt ein Podcast für sich. Aber ja, ich glaube, vielleicht sollten wir irgendwann mal ein neues Wort dafür einführen, weil Chef klingt so sehr nach 1990. Vielleicht ist es eher so ein Rahmenstecker, weiß ich nicht. Muss man noch mal in sich gehen, aber vielleicht finden wir noch mal einen Begriff, der irgendwie ein bisschen mehr das wiedergibt, wie es heutzutage, glaube ich, größtenteils gelebt wird.
Ja, wir waren ja heute so schön auch bei Bildern. Ich musste jetzt gerade in einen Film denken. Ich weiß nicht, ist der Titel, das ist natürlich blöd, wenn ich den Titel nicht kenne, aber das war in den Bergen, wo war denn das jetzt genau? Auf jeden Fall war das einer, der mit seinen Hunden bei einem Wettkampf teilgenommen hat und dann musste er mit dem Hundeschlitten, ne? Und dann war einer der Hunde, der dann quasi die Führungsarbeit übernommen hat und sein Name hieß Bab. So. Und dieser Hund mit dem Namen Bab, der war auch jemand, der mich auch sehr in meiner Recovery echt so, es war so mein Leittier, mein Leitbild, diese Stärke und diesen Mut und das auch das Eingestehen, das Verantwortung übernehmen für die anderen halt total schön gelebt hat. Und deshalb da, ich habe das halt genauso, also ich sehe den Begriff Chef gar nicht negativ. Ich glaube, es ist immer eine Art von Definition, die halt so ein bisschen eingetrichtert wurde, die halt viele Jahre halt auch negativ ja, gebraucht wurde oder auch gelebt wurde. Aber du, wie du auch selber gerade gesagt hast, du misst dieser Führungsposition, sage ich mal, ganz andere Eigenschaften bei. Und das ist mir ein Delegieren, Leiten, den Rahmen abstecken, die Leute abholen. Deshalb, ich sehe dich halt eher jemand, der sich ganz im Gegenteil gerade nicht überordnet, sondern eher für die anderen unterordnet, aber gar nicht jetzt negativ gemeint, sondern im positiven Sinne, sondern sich für die anderen einsetzt und auch für die anderen den Rücken frei hält und eben die Verantwortung übernimmt und sich seiner Rolle und Verantwortung bewusst ist. Und da sind wir wieder bei Bewusstsein. Von daher, vielleicht hilft auch da dem einen oder anderen, der vielleicht genauso wie du in dieser Führungsposition ist, Chef ist oder Chefin, an diesen Hund zu denken, der da wirklich den Schlitten ein bisschen Ziel geführt hat. Und wo sich alle, die hinten dran waren, eigentlich nebenan stehen, aber sich sicher fühlen durften, weil sie wussten, okay, derjenige weiß, wo es lang geht. Und ich glaube, das ist kostet, finde ich, auch sehr, sehr viel Mut, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube auch, alle, die dir folgen in dem Moment, wissen, was dazugehört und sind auch dankbar, dass du diese Verantwortung und auch dieses Pflichtbewusstsein hast, den du ja auch an den Tag legst. Von daher, der Name ist noch immer, wir haben noch keinen neuen Namen, Aber
Stimmt
vielleicht
noch.
ist der Name Chef jetzt oder dieser Begrifflichkeit schon mal ein bisschen besser auch in deinem Kopf.
Ich finde es aber ganz schön, wir nennen uns jetzt immer Schlittenhund, wenn wir von Chef reden. Na, ich finde das Bild tatsächlich ganz schön, weil du sagst, der Chef, wenn wir ihn jetzt weiter so nennen wollen, der sitzt nicht hinten auf dem Schlitten drauf und hat die Zügel in der Hand, was ja vielleicht die erste Assoziation wäre, sondern der Chef rennt mit und im Zweifel rennt er vorne weg. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil das ist halt genau das Bild, was ich nicht haben will, dass da jemand irgendwo sitzt, Zügel in der Hand hat und die anderen laufen lässt, sondern halt mitläuft und im Prinzip dafür sorgt, dass sich alle einbringen können, also alle laufen mit und alle laufen in die gleiche Richtung mit dem gleichen Ziel. Und du bist nur der, der gerade die Richtung vorgibt. Aber jeder ist irgendwie selbst insofern für sich verantwortlich, als dass er mitlaufen muss. Aber hat halt die Unterstützung von dir, dass eine Richtung vorgegeben wird. Vielleicht, das Bild mag ich. Das Bild gefällt mir.
Sehr schön. Ja, das habe ich halt nochmal so drauf rumgehakt, weil dass du dir einfach dessen bewusst bist, dass du diese Rolle hast und eben nicht, wie du auch so schön gesagt hast, hinten drauf sitzt, sondern du einfach auch selber auch stolz sein darfst, was du da einfach auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen geleistet hast und was ihr gemeinsam aufgebaut habt, aber dass sie dich auf dich verlassen können und dass du, das ist eine ganz, ganz wertvolle und wie gesagt, verantwortungsvolle Position ist, die du eingenommen hast und da ich selber auch sehr Respekt vor habe und dass du das auch so selber siehst und ganz im Gegenteil eben nicht eben so negativ im Nebensatz halt bewertest, weil das ist es auf keinen Fall. Vielleicht noch das Thema Erlaubnisse und Verbote. Manchmal habe ich das auch Gefühl, ich kenne das halt auch von mir selber, wenn man sehr auch produktivitätsgetrieben ist, leistungsgetrieben ist, schaffen möchte. Woher glaubst du, und vielleicht auch mal ganz weit in die Vergangenheit gereist, woher kommt das, dieses Streben nach mehr oder auch nach diesem dieser Schaffensdrang? Woher kommt er bei dir?
Ich glaube, da gibt es gar nicht den einen Grund. Ich glaube, das ist so ein bisschen multifaktoriell. Also zum einen glaube ich, dass es schon auch durch den Leistungssport irgendwie getrieben ist. Also ich mache halt Leistungssport, seitdem ich, weiß nicht, 4, 5, 6 Jahre alt bin. Oder vielleicht damals noch nicht als Leistungssport so gesehen und tituliert, aber halt immer sehr, sehr leidenschaftlich mit dabei und ich wollte in dem immer besser werden. Also ich glaube, teilweise ist es was in mir ist. Und teilweise wurde es mir auch vorgelebt, wobei ich jetzt aufpassen muss, wie ich das formuliere, weil das schnell so verstanden werden kann, dass es mir so vorgelebt wurde, dass es wichtig ist, immer nach mehr zu streben. So ist es nicht. Aber ob das jetzt meine Mama ist oder meine Großeltern, die waren halt alle sehr zielstrebig und sehr diszipliniert und ich habe sie immer als sehr stark empfunden. Und wahrscheinlich ja, nimmt man das ja irgendwie auch so wahr und dann unterbewusst auf. Und das, glaube ich, in Verbindung mit Sport, der mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat, der ja auch sehr objektiv ist, indem man sagen kann, also es war früher mal Tennis und Fußball und da kann man ja relativ einfach sagen, ob man sich verbessert oder nicht. Und das hat mir halt schon immer gefallen, genauso wie es jetzt ist mit Triathlon, ob ich die Intervalle schneller laufen kann als noch vor 6 Monaten. Und wenn mir das gelingt, dann gefällt mir das einfach sehr gut. Also ich mag halt diesen Prozess von Verbesserung extrem und mich macht Verbesserung einfach auch zufrieden. Ich glaube, das ist jetzt keine eindeutige Antwort, aber ich glaube, in die Richtung geht's.
Ich kann es auf jeden Fall super nachvollziehen und kenne das ja auch selber von mir so, ohne dass das, sage ich mal, negativ sag ich mal, aus der Kindheitsprägung man bewerten muss, sondern das kann ja einfach nur auch dahingehend ausgelegt werden, dass man, ja, dass man immer auch das Beste auch aus seinen Kindern auch rausholen wollte und gar nicht die in irgendeine Richtung gedrängt hat, ganz im Gegenteil. Und doch, glaube ich, Kann das aber auch negative Auswirkungen haben? Und dann wünsche ich immer jeden oder will auch eben gerade auch diese Themen ganz bewusst platzieren, dass man dann auch immer selber nachsichtig mit sich selber ist. Man ist halt sehr oft nachsichtig mit anderen, aber wie ist das bei einem selber? Und dass man auch sich selber Fehler erlaubt, ja, dass man sich auch Sachen zugesteht oder auch eingesteht und mehr für sich selber einsteht, was halt sehr nicht immer passiert. Und gerade wenn man so einen Drang auch zum Perfektionismus hat, was ich halt von mir so super weiß, aber lange Zeit eben nicht wusste. Mittlerweile weiß ich das. Und das auch sich einzugestehen, dass nichts perfekt sein muss, beziehungsweise nie perfekt sein wird, weil es immer besser geht. Und das ist dann wieder auch bei dem Punkt, diese Bescheidenheit, ne, dass man einfach mal annimmt und akzeptiert, dass es schon gut so, wie es ist. Und gleichzeitig trotzdem möchte ich mich nicht einfach zurücklehnen und einfach alles annehmen, so wie es ist. Ja, ist ja schön. Ja, ich weiß das wertzuschätzen. Und trotzdem wahre ich mir auch dieses, sag ich mal, positiv Getriebene, weil ich merke, da ziehe ich unfassbar viel Energie raus und ich sehe, das bringt mich auch weiter. Und ich sehe auch, dass, da sind wir wieder bei dem Punkt, mein Körper braucht das, glaube ich, auch. Der ist aber von seiner Physiologie her, dass er leisten möchte, dass er schaffen möchte. Weil sonst werde ich mir auch rein physiologisch gar nicht gerecht. Und das meine ich halt, wir müssen den Menschen halt wirklich, wo er gerade ist, abholen und auch verstehen, um, sage ich mal, Kopf und Körper anzugleichen, damit der Mensch sich am Ende auch wirklich gut fühlt und ihm auch gut geht. Physiologisch wie mental. Und ja, deshalb da auch mit diesem, ich hatte, glaube ich, in einer Frage auch formuliert gehabt, auch an dich, dieses, du bist sicherlich mit anderen nachsichtiger als mit dir selber oder ist das mittlerweile auch schon angeglichen? Wie würdest du das beantworten?
Nee, das ist auf jeden Fall so.
Ja.
Ja, das kann ich auch gar nicht begründen, warum das so ist. Aber das ist auf jeden Fall so. Und was ich noch zu diesem Perfektionismus sagen wollte, ich finde es eigentlich ganz schön, dass das bei mir nur in, weil ich würde es noch nicht mal als Perfektionismus wahrscheinlich beschreiben, sondern einfach als ein extremer Ehrgeiz und extremes Streben nach einem Optimum. Das ist bei mir aber echt nur in Bereichen, die mir auch Spaß machen. Also ich sag mal Sport, Unternehmen oder Bereichen, die mir wichtig sind. Aber wenn du mir jetzt sagst, mal hier mal einen Hund auf ein Blatt Papier und mal den mal so gut du kannst und dann zeichne ich da was, was man gerade eben vielleicht als Hund erkennen kann. Und wenn du mir sagst, jetzt streng dich nochmal richtig an und versuch den nochmal besser zu malen, das wäre mir so egal. Also da habe ich gar keine Leidenschaft drin und das wäre mir, da strebe ich halt gar nicht danach. Also vielleicht muss man das auch nochmal klarstellen, dass dieses, ich glaube, Perfektionismus, wenn man es jetzt so bezeichnen will, das ist keine Charaktereigenschaft, die auf alles zutrifft, sondern das ist eine Eigenschaft und wie ich finde, teilweise auch eine Stärke, häufig oder es wird mir häufig genug als Schwäche, oder eher negativ konnotiert dargestellt, aber für mich ist es auch eine Stärke, wenn man es denn bündeln kann und auf die Bereiche bezieht, die wichtig sind. Wenn
Ich
ich jetzt
finde.
natürlich in Sachen, in denen ich nicht gut bin, da auch noch einen Perfektionismus an den Tag lege, ja, das führt ja zwangsläufig zu einer Unzufriedenheit. Aber so ist es ja zum Glück auch nicht.
Eigentlich super wichtig und auch schön, was du sagst. Wenn dieser Perfektionismus aus Leidenschaft entspringt, ist es ja das beste Szenario, ne? Weil man dann letzten Endes eine Erfüllung und auch Befriedigung in dem erfährt, was man tut. Aber auch gleichzeitig, wenn man, sage ich mal, einen Perfektionismus in den Dingen aufbringt, wo man halt nicht so gut ist, kann es aber trotzdem auch helfen, dass man in den Dingen besser wird. Aber hast du auch recht, großes Potenzial, dass man auch enttäuscht wird oder eben nicht eben das vollbracht bekommt, was man sich dann vornimmt. Aber schön der Gedanke, wenn der Perfektionismus aus der Leidenschaft heraus entspringt, dann hat man eigentlich seine Berufung gefunden und arbeitet nicht nur irgendwie einen 9-to-5-Job ab. Ne?
Ja, das kann man, glaube ich, echt so stehen lassen.
Sehr schön. Ja, vielleicht, ich merke, die Zeit rast. Ich habe nur einen Bruchteil der Fragen eigentlich gestellt, aber das ist so spannend. Ich muss mich ja auch immer wieder fokussieren, dass ich nicht vergesse, dass ich im Podcast bin. Ah, schön. Alex, sag doch mal, wie, wenn du auf die letzten vielleicht auch Jahre zurückschaust, was ist dir erstens heute wichtiger als vielleicht noch damals und die zweite Frage gleich passend noch dazu. Was hast du gelernt, warum du vielleicht heute die Sachen so priorisierst, wie du sie priorisierst?
Was ist mir wichtiger? Ausgleich, eine gewisse Ruhezeit ist mir deutlich wichtiger. Also den Samstag und Sonntagmorgen mit Kaffee im Bett ist mir extrem wichtig, während ich vor ein paar Jahren Samstag, Sonntag mir auf jeden Fall einen Wecker gestellt habe, damit ich früh wach bin und das Gefühl habe, jetzt mit was auch immer anzufangen. Geholfen vielleicht wirklich echt so ein bisschen teilweise eine Vogelperspektive und teilweise auch einfach echt eine realistischere Zielsetzung und Erwartungshaltung.
Und würdest du sagen, hast du dich immer selbst gemocht oder magst du dich jetzt mehr als vielleicht noch Jahre vorher oder hat sich da was dran verändert oder hast du dir je die Frage gestellt?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich würde, ja, nee, ich, also ich hatte jetzt auch nie einen Selbsthass oder so, wenn man so nennen kann. Grundsätzlich bin ich schon ganz zufrieden. Es ist, glaube ich, dann eher die Bewertung von Situationen, die ein bisschen gesünder geworden ist, oder eine Bewertung von einer vielleicht aktuellen Leistungsfähigkeit oder so. Aber ich glaube, der grundsätzlichen Einstellung mir selbst gegenüber, die hat sich nicht groß verändert.
Das ist schön. Also bist du selber auch deine Konstante im Leben?
Ja, also ich zum einen und zum anderen irgendwie echt enges Umfeld, die halt immer wieder, die einen immer wieder so auf den Boden der Tatsachen holen. Ich war nie jemand, der irgendwie 100 Freunde hatte. Ich hatte halt immer ein paar sehr, sehr enge. Und da ist es halt so, da ist man immer der gleiche geblieben, egal ob da jetzt gerade das Unternehmen besonders gut ist oder nicht, oder der Sport besonders gut oder was auch immer, da sind halt ganz andere Themen. Ich finde es auch schön, dass ich die Freunde habe, die jetzt nicht unbedingt aus meinem Sport kommen. Also die haben schon alle irgendwie gefühlt einen sportlichen Hintergrund. Aber ich habe zum Beispiel niemanden jetzt im Triathlon, den ich jetzt als richtig guten Freund bezeichnen würde, dem ich alles anvertraue. Also schon, ich habe schon gute Freunde, mit denen ich gerne Zeit verbringe, aber es ist die wirklich engen Freunde, die kommen halt alle nicht aus dem Bereich, was glaube ich auch mal ganz schön ist, um da einfach Abstand reinzubringen.
Schön, dass du das auch nochmal betonst, eben auch die Mitmenschen, ne, die man gerade, wenn man sehr, eben auch, wenn man so einen Alltag hat, wie du ihn auch beschrieben hast, mit den verschiedensten ja, Herzensangelegenheiten, denen man gerecht werden möchte, dass man manchmal in diesem Streben nach mehr das Bestehende ja, vielleicht aus den Augen verliert. Und dann gibt es so Momente, wo man dann vielleicht endlich zum Durchatmen kommt und sagt, oh, jetzt jage ich hier etwas hinterher, aber ich habe doch eigentlich schon alles. Und das habe ich auch momentan immer mal wieder, wo ich dann auch sage, was kommt vielleicht gerade zu kurz, was mir doch das Wichtigste ist. Und wonach, ich strebe nach etwas, was mir aber letzten Endes nie diese Bereicherung und Erfüllung geben würde, die ich doch eigentlich jetzt schon habe, sei es Freunde, Familie, Partner, Partnerin, je nachdem. Genau, deshalb schön, dass du das auch nochmal so erwähnst, dass man sich, glaube ich, immer auch mal wieder setteln muss und sagen sollte, hey, es ist alles echt, echt mehr als gut und ich weiß das zu schätzen, ne?
Ja, und ich finde auch, ich sag mal, so eine Erwartungshaltung, man darf die auch bewusst mal zurückhalten und sagen, ich muss nicht mehr der Superathlet sein und ich muss auch nicht mehr 20 Stunden machen und so, aber wenn ich gerade dabei bin, dann darf ich auch alles geben. Also ich muss jetzt nicht 10 Stunden die Woche auf dem Fahrrad sitzen, weil das schaffe ich nicht mehr, aber wenn ich gerade drauf sitze, dann kann ich auch das so gut machen, wie es halt irgendwie geht. So, also auch das widerspricht sich, glaube ich, nicht, dass man sagt, man fährt diesen Rahmen so ein bisschen zurück, aber wenn man in diesem Rahmen sich bewegt, dann darf man dafür schon 100% geben.
Ja, finde ich gut, dass du auch nochmal sagst, weil das ist eben diesen Rahmen eben vielleicht ein bisschen kleiner zu stecken, aber dann vielleicht umso mehr ganz bewusst auch diese einzelnen Kapitel des Tages dann auch zu leben und dann auch mit der vollen Aufmerksamkeit und mit dem Fokus darauf. Und dann schafft man, finde ich, wird man vielleicht am Ende des Tages, wo man vielleicht sogar 3, 4 Stunden von dem ursprünglichen Plan streicht, kommt man vielleicht sogar auch voran, weil man einem mental besser geht, weil man die Einheit vielleicht eben noch fokussierter und stärker durchzieht, weil man eben nicht überlastet ist, mental so wie physisch, sondern dass man einfach in seiner gesunden Mitte ist und irgendwie allem wirklich noch Herr der Lage ist. Und dann kommt man mit weniger vielleicht auch sogar weiter, ne?
Ja, und das ist ja dann auch wieder für die Zufriedenheit auch wieder gut. Also am Ende ist es, glaube ich, meistens enden wir irgendwie beim Thema Erwartungshaltung und einer realistischen Zielsetzung. Ja, und dann halt irgendwie dem vernünftigen Umgang damit.
Ja, lieber Alex, ich glaube, ich könnte noch super lange weiter mit dir reden. Du selber sagst, das eine oder andere Thema ist eine eigene Podcast-Folge wert. Aber vielleicht, um hier vielleicht die erste Klammer zu setzen und dass wir da auch gleich den ersten Punkt setzen können. Ja, was würdest du sagen, was, wenn du sagst, auch schon Ziel, wenn du von Zielen gesprochen hast, was nimmst du dir ganz persönlich vielleicht auch für das kommende Jahr vor? Was möchtest du noch mehr in deinen Mittelpunkt setzen?
Im Prinzip die Themen, die ich jetzt in den letzten Monaten angegangen bin. Das heißt, Ruhephasen noch mehr akzeptieren, auch mal, also bewusst gewählte Ruhephasen, aber auch mal erzwungene Ruhephasen, weil der Tank gerade leer ist. Und das nicht als Schwäche empfinden, sondern als ja, Normalität. Ja, im Prinzip mit diesen Ruhephasen dann entsprechend umgehen zu können. Und dem mehr Bewusstsein dafür zu haben, dass nicht immer 100% geht, sondern dass man auch mal ein bisschen mit Halbgas unterwegs sein kann.
Ja, sehr schön. Lieber Alex, ich danke dir für deine Offenheit, für all das, was du heute in die Podcast-Folge gegeben hast und was wir alle da draußen mitnehmen dürfen. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe das sehr genossen und bin dir sehr dankbar. Und ja, vielleicht kriegen wir die ein oder andere Fortsetzung noch gemeinsam hin. Würde mich sehr freuen, weil ich glaube, da steckt noch viel drin.
Sehr, sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung.
Sehr gerne.
Und ja, schauen wir mal, wann es Teil 2 gibt.
Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann setze ich doch hier den geplanten Punkt und ich wünsche euch da draußen noch eine wunderbare Restwoche und hoffe und freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut und macht es besser. Auf Wiederhören.